Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Freitag, 22. März 2024. Wir sitzen hier auf dem Sofa des ISDV-Stands und ich bin total froh, hier den Andreas Doc Wiedenhoff begrüßen zu dürfen.
Hi. Hallo. Hallo, Rüdiger.
Mich interessiert doch mal, wie der Zusammenhang ist. Was gab es zuerst? Gab es zuerst die Eventklinik oder gab es zuerst den Doc?
Es gab zuerst den Doc. Mhm. Das früher hieß meine Firma Wiedenhoff Netzwerk. Und ich fand das immer so doof, dass das immer noch mit meinem Namen verknüpft war. Mhm. Es war immer mein Name, der da dran hing. Und irgendwie hatte ich die Idee, dass wir das mal so ein bisschen voneinander lösen und mehr die Firma in den Vordergrund stellen und nicht meinen Namen. Mhm. Und dann haben wir uns über gefühlte Monate zusammengesetzt und überlegt, was man denn für Namen nehmen kann. Und das ist tatsächlich auch nicht meine Kreation, sondern von meinem lieben Mitarbeiter Hannes. Der ist dann am Ende drauf gekommen, die Verknüpfung zwischen Doc und Klinik und was man da alles für lustige Sachen mitmachen kann. So ist das entstanden. Und das ist ein Name, Eventklinik ist ein Name, der sich sehr einprägt, weil er so ungewöhnlich ist.
Also, absolut.
Das behalten die Leute gut im Kopf. Das war so ein Nebeneffekt, der am Anfang gar nicht so richtig klar war. Mhm. Aber so im Laufe der Zeit hat sich das herausgestellt, dass das auch ein ganz guter Move vom Hannes war.
Hat denn Doc noch eine erzählbare Anekdote, wo eigentlich der Spitzname herkommt?
Ja. Das, ich arbeite viel in England für die BBC. Da bin ich vertraglich gebunden. Und die Engländer können Andreas unglaublich schlecht aussprechen. Und Andy oder Andy, das ist so ein bisschen Todesurteil, wenn man das benutzt. Das kann ich überhaupt gar nicht leiden.
Okay.
Deswegen habe ich mich da immer gegen gewehrt. Und dann ist irgendwie haben die Engländer den Namen Doc erfunden, weil sie immer fanden, dass ich so pingelig gearbeitet habe und alles so filettiert habe wie so ein Doc irgendwie. Und dann und der große Vorteil ist, Doc heißt halt kein Mensch auf einer Produktion. Also wenn irgendwer gerufen wird, dann fallen viele Namen, aber wenn Doc gerufen wird, bin ich in der Regel der Einzige, der sich umdreht. Und das ist schon viele Jahre her, dass dieser Spitzname entstanden ist. Und irgendwie hat sich das dann hier so nach Deutschland übertragen. Und auch hier ist das halt sehr charmant, weil Andreas gibt es manchmal sehr, sehr viele auf so einer Produktion, aber Docs gibt es halt keine.
Und ich finde es wunderbar, wie ihr das jetzt ja auch aufgebaut habt mit Eventklinik, weil hol mal den Doktor, das ist ja auch da irgendwo sehr, sehr clever aufgebaut.
Da kann man sehr viele lustige Sachen draus machen, ja.
Aber das zum Beispiel ist jetzt ein Part von dir, den ich auch überhaupt noch nicht wusste. Wie kommt's zu dieser England-Connection?
Ich habe ganz früher, habe ich hier in Köln gearbeitet, auf einer Fernsehproduktion, wo immer mal wieder bekannte Künstler aufgetaucht sind. Und da gab es eine lustige Szene, da kam ein bekannter britischer Künstler und war quasi da, das war eine ganz klassische Halbplayback-Show. Jeder, der da hingekommen ist, Halbplayback. Jetzt kamen die aber im Rahmen ihrer Tour, hatten die ja diesen Gastauftritt da und waren alle, war heiß wie Frittenfett. Die ganzen Musiker waren dabei, alle wollten live spielen. Jetzt war ich da der Ersatz vom Ersatz-Tonmann. Also totaler Zufall, dass ich überhaupt da war, weil ich quasi für die Krankheitsvertretung, der krank geworden ist, bin ich eingesprungen. Und ich hatte auch Bock. Und die hatten super Material da, es war alles da. Und dann kommt halt irgendwie da der Manager kommt auf mich zu und sagt, wie ist denn das, können wir eigentlich hier auch live spielen? Und ich habe den Fehler in Anführungsstrichen gemacht und habe ja gesagt, weil es war alles da, das ganze Equipment war da. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass ich mir damit, oder das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, den kompletten Zorn der kompletten Produktion aufgezogen habe, weil die wollten halt eine easygoing Halbplayback-Show machen und ich hatte jetzt gerade der Tonmann gesagt, es geht auch live, alle wollten live spielen. Ich glaube, das war auch mein letzter Job da tatsächlich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja.
Aber es war nun mal raus, also war das auch tatsächlich so, dass sie dann da live gespielt haben, hatten keinen eigenen Ton mehr mit, also habe ich das da alles gemacht und irgendwie waren die, glaube ich, zufrieden. Mhm. Also zumindest so zufrieden, dass man hinterher kam und sagte, hier, gib mir mal deine Visitenkarte. Mhm. Und das ist ja so der Klassiker, wo ich denke, ja, bla bla bla, rufen Sie ihn hier an, wir rufen Sie an. Also habe ich denen meine Karte gegeben und dann ist auch, wie zu erwarten, monatelang gar nichts passiert. Mhm. Und irgendwann gab es einen Anruf. Mhm. Und dann wurde
mit einer komischen Vorwahl?
Ja, mit einer komischen Vorwahl irgendwas. Dann wurde ich eingeladen nach England und das hat sich dann über ein paar Wochen gezogen. Dann bin ich immer wieder dahin und man hat geredet und gequatscht. Und irgendwann war ich dann plötzlich da, der Tontechniker. So, jetzt habe ich viel erzählt dazu.
Aber wie kam die Connection zwischen der Band und der BBC? Weil letzten Endes das...
Genau, das ist jetzt quasi der spannende Teil. Ja. Dann habe ich diesen Künstler betreut und war irgendwann in London, saß ich bei dem Management im Büro, wir haben Kaffee getrunken, das war ein Off-Day. Mhm. Oder wir hatten, glaube ich, 2 Off-Days hatten wir, glaube ich. Und dann klingelt das Telefon von dem Manager und da ist jemand von der BBC dran und sagt, wir haben hier ein Riesenproblem. Bei uns geht hier gerade Magen-Darm durch den ganzen Laden. Uns fehlt ein Tonmann. Und dann hat der Manager gesagt, ich habe hier unseren Tonmann sitzen. Wir haben jetzt heute Morgen frei. Ich frage mal, wenn er Bock hat, vielleicht macht er das. Und so bin ich quasi zu meinem ersten Job für die BBC gekommen. Und offensichtlich habe ich auch da einigermaßen gut performt, zumindest so, dass die mich danach immer mal wieder gebucht haben. Und irgendwann haben sie mir einen Vertrag unter die Nase gehalten. Okay. Und seitdem habe ich halt einen Vertrag, und der sich immer schön brav automatisch verlängert, so wie man das gerne haben möchte.
Schön.
Und seitdem mache ich, am Anfang habe ich halt nur solche so Radiokonzerte gemacht. Und mittlerweile mache ich für die allmöglichen Scheiß Fernsehshows. Die schicken mich ins Ausland für irgendwelche Tonaufnahmen, für Dokumentationen. Also da ist richtig lustige, spaßige Sachen sind dabei.
Ach, das klingt toll. Wahnsinn. Seit wann läuft das jetzt? Klingt nach länger.
Ja, also 2004, 2005 würde ich mal sagen. Das ist schon eine ganze Weile.
Sehr schön, Wahnsinn. Da muss man tatsächlich, finde ich, auch mal eine Lanze brechen für die Künstler, weil ich habe die Erfahrung auch gemacht. Ich glaube, landläufig wird da oft gesagt, ja, die können ja gar nicht live spielen, die wollen nicht live spielen oder was auch immer. Aber es ist eher genauso, wie du gerade dargestellt hast, dass die Produktionen eigentlich dahin eher die Pistole auf die Brust setzen und sagen, ey, da haben wir gar keinen Bock drauf, was soll der ganze Act irgendwie? Weil es natürlich auch für die viel aufwendiger ist, als wenn sie im Endeffekt einmal ein Bandsignal haben und da irgendjemand so quasi dazu singt.
Ich glaube, das ist auch eine Frage, was du gerade machst, wenn du als Band unterwegs bist, gerade in so einer Toursituation und jeden Abend live spielst, dann bist du, glaube ich, auch mal froh über so eine Halb-Playback-Nummer bei irgendeinem Fernsehsender in irgendeiner Samstagsabendshow. Wenn das aber umgekehrt ist, wenn du so eine Promotion-Tour machst und von einer Samstagabend- oder Wochenendabendshow zur nächsten im Halb-Playback geschickt wirst, dann hast du halt irgendwann auch mal Bock, wieder mal live zu spielen. So, das, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich sind die meisten ja Musiker geworden, weil sie auch Musiker sein lieben.
Ja. Wir hatten die Tage mal ein Gespräch, da ging es unter anderem um so die Künstler, mit denen du generell schon so unterwegs warst. Da wolltest du dir noch so ein bisschen Gedanken machen, was du erzählen willst und erzählen kannst. Weil da sind ja auch Sachen vielleicht dabei, irgendwie sowas, wo man sagt, nee, da ist irgendwie jetzt auch nicht... Aber ich finde natürlich hier auch für die Leute draußen ist ja so Name-Dropping immer ganz interessant. Also für was für Produktionen du unterwegs bist, was du eigentlich so machst. Was kannst du denn da so mit auf den Weg geben hier?
Also was die Künstlerbetreuung angeht, ist das tatsächlich so, dass ich mich schwer tue, darüber zu sprechen. So, deswegen ist Name-Dropping eher nicht so mein Ding. Ich möchte, dass die Leute mich wegen meiner Arbeit schätzen und nicht wegen der Künstler, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe oder noch zusammenarbeite. Ich versuche, mich möglichst breit aufzustellen. Ich hasse Langeweile und mir wird relativ schnell langweilig. Deswegen versuche ich immer, mich in allem dem, was ich tue, breit aufzustellen, auch was die Branche angeht. Also ich liebe Musik, das ist das, was ich gelernt habe, das ist meine Ausbildung, da liegt mein Herz. Aber es gibt halt auch ganz viele andere Sachen, die in der Branche noch mit dazugehören. Es gibt Ü-Wagen-Übertragung im Sportbereich, es gibt die Betreuung von Veranstaltungshäusern, die sich eigene Tonleute gar nicht leisten können, weil sie nicht so viel Jobs haben übers Jahr, dass sich eine Festanstellung für jemanden lohnt. Ich mag das kleine Kleinkunstsachen zu betreuen. Es gibt ein paar Sachen, das ist die Brücke zu dem, woher wir uns kennen. Es gibt ein paar Sachen, die ich eigentlich kategorisch ausgeschlossen hatte.
Okay.
Aber aus Liebe zu einer technischen Leiterin, die Hilfe brauchte, dann doch eingestiegen bin und jetzt mittlerweile tatsächlich meine Meinung zu dem Thema grundlegend geändert habe.
Ach, also. Wie schön. Und da bist du jetzt viel vorsichtiger als ich, weil ich muss dir sagen, Verena Rogler ist für mich ein unglaublich wichtige Sparringpartnerin. Ich schätze sie total. Ich habe sie auch erst in der Intensität kennengelernt über diese Produktion, aber inzwischen haben wir einen ganz weiten und wertvollen Austausch und lass uns konkret werden. Es ist ja im Endeffekt auch eine tolle Venue, weil viele Leute kennen das noch als Milowitsch-Theater. Heute heißt es Volksbühne am Rudolfplatz in der Nähe vom Kölner Rudolfplatz. Und wird inzwischen ja von einem Trägerverein betrieben, der sich darum kümmert, dass im Endeffekt dieser Spirit da erhalten bleibt. Und die Produktion, um die es geht, ist ja auch nochmal was ganz Besonderes.
Genau.
Himmel und Kölle ist das Herzensprojekt eines Unternehmers, der sicherlich viele Möglichkeiten gehabt hätte, sein Geld auch in Bitcoins oder Sportwagen zu investieren, der aber dann während der Pandemie oder zu Beginn der Pandemie gesagt hat, nee, Pustekuchen, ich will ein Musical aufbauen. Er baut momentan ein zweites Musical auf. Und ich muss sagen, Frank Blase, auch da bin ich mir sicher, das darf man hier einmal kurz aussprechen, ist für mich der totale Kulturheld geworden seitdem, weil er einfach sagt, ey, ich will das, das ist gut investiertes Geld, einfach diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen auszuleben, was ja bei Himmel und Kölle bei einer fantastischen Geschichte auch anfängt.
Absolut. Das Ding ist tatsächlich auch für mich so ein Herzensprojekt geworden, weil das ich muss halt dazu sagen, dass ich Musical grundsätzlich für mich als Tonmann ausgeschlossen hatte. Ich habe das früher gemacht und es war ein widerliches Haifischbecken, wo ich ganz bewusst rausgegangen bin und gesagt habe, das mache ich nie wieder. Als dann quasi Verena anrief und sagte, ich habe hier ein Problem, mir war irgendwie so der Umfang dieses Projekts nicht so richtig klar, ich brauche hier ganz dringend einen Tonmann, ab jetzt, wann kannst du? Und ich habe halt gesagt, ja, Musical, wenn du jetzt hier Hilfe brauchst, ich komme vorbei, aber such schon mal weiter, weil das Musical mache ich nicht. Und tatsächlich muss man dazu sagen, dass ich das relativ schnell an den Haken gehangen habe, weil diese Produktion einfach sensationell ist. Also es ist ja kein Podcast hier für als Werbeveranstaltung für Himmel und Kölle, aber es ist ein unglaublich tolles Musical und unterscheidet sich von allen anderen Musicals, die ich kenne, grundlegend. In der Größe, in der Art und Weise, in dem Spirit, der mitschwingt. Das ist schon was ganz Besonderes und für mich ein wichtiger Punkt war, normalerweise ist das in der Musicalproduktion so, da gibt es den heiligen Sounddesigner, der legt alles fest und wenn du auch nur ein Mühe am Equalizer irgendwas verändern möchtest, gibt es sofort Ärger. Oder du musst halt Anträge stellen, ob du das machen darfst. Der Sounddesigner von Himmel und Kölle, Stefan Maul, mit dem habe ich mich von der ersten Minute an hervorragend verstanden. Wir haben innerhalb der ersten Minuten schon festgestellt, dass wir die absolut gleiche Art und Weise haben, an Problemstellungen und an Lösungen heranzugehen, sodass er mir auch die Freiheit überlassen hat, als er das dann zum Schluss übergeben hat, Dinge zu verändern, wenn die mir sinnvoll erscheinen. Und das war für mich natürlich ein wichtiger Punkt, weil ich wollte nicht einfach nur ein Knöpfchendrücker, ein Showcaller sein, der der einfach einen Go-Button drückt, sondern das ist ein kleines Musical, mit wo der Tonmann tatsächlich ganz, ganz viel mitarbeitet und mitspielt und für die Qualität der Show sorgt.
Dazu muss man jetzt den HörerInnen draußen einfach sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich will da jetzt werberisch bleiben, schaut euch das an. Unter anderem ist es so, dass alle Requisiten bei diesem Stück 2D sind. Das sind also praktisch alles Forex-Platten, die bedruckt oder bemalt sind. Und unter anderem ist es so, wenn dann eine Bierflasche aufgemacht wird, wird dann so eine Forex-Bierflasche praktisch in der Hand gehalten. Und der Darsteller auf der Bühne macht so, als ob er die Flasche aufmacht. Und Stefan hat dann halt den Ton gesampelt, den es macht, wenn auf einem entsprechenden Boden dieser Kronkorken aufschlägt. Und das war für mich in den Proben ein Moment, wo ich so gefeiert habe, weil ich mir gedacht habe, es ist so geil, diese 2D ausgeschnittene Flasche, aber dann dieses Add-on über diesen Moment, wo der Kronkolken, der ja gar nicht runterfällt natürlich irgendwie, einfach als Sound da drinnen ist. Und das ist natürlich auch dann die Herausforderung. Der muss am richtigen Zeitpunkt da sein und er muss natürlich auch hörbar sein und gut klingen.
Und aus der richtigen Ecke kommen. Mhm. Wenn der Darsteller rechts steht und an einem Kühlschrank eine Bierflasche aufmacht, dann muss dieser Sound nicht nur im richtigen Moment abgespielt werden, sondern auch aus der richtigen Ecke kommen, um diese Illusion zu machen. Und das ist bis heute immer noch ein Riesengag, wenn die Leute das zum ersten Mal sehen, weil sie genau wissen, es passiert nicht, aber es sieht so aus, als würde es passieren.
Letztes Gimmick aus Himmel und Kölle von meiner Seite. Die Kölschgläser sind ja so, dass sie von beiden Seiten unterschiedlich bedruckt sind. Das heißt, der Schauspieler hat ein leeres Kölschglas in der Hand, setzt die Flasche an, schenkt das ein, dreht dann ganz unsichtbar schnell dieses 2D-Teil um und die andere Seite ist so bedruckt, dass dann das Kölschglas voll ist. Also auch das ist einfach
und
total
geil gemacht. Und beim Austrinken wieder umgekehrt.
Und später, wenn es dann leer ist, ist es halt wieder leer. Also ganz toll gemacht. Himmel und Kölle, jetzt hattest du vorhin schon kurz reingeworfen, du liebst Musik und das ist ja letzten Endes auch das, was du gelernt hast und was ein Teil deiner Ausbildung ist. Ich habe ja immer diese Nachwuchsperspektive hier im Erntehelfer, damit feuerfrei, wo kommst du denn daher? Wie war denn dein Einstieg in diese ganze Geschichte und welche Ausbildungen hast du da genossen?
Ich bin Autodidakt erstmal. Ich habe tatsächlich mittlerweile vor 35 Jahren angefangen, in dieser Branche zu arbeiten und habe, wie man das früher so gemacht hat, ich habe so ein bisschen als DJ gearbeitet und habe das Geld, was ich da verdient habe, wieder investiert, um mir noch geilere Anlagen zu kaufen. Und irgendwann, nach einer Zeit, kam irgendwann die allererste Band auf mich zu und hat gesagt, hör mal, deine Anlage ist größer als die, die wir im Proberaum haben. Wir haben hier so einen Job. Stell uns die mal zur Verfügung. Und wenn du dann schon mal da bist, kannst du auch direkt am Mischpult stehen bleiben. Und so habe ich völlig ahnungslos, also wirklich völlig ahnungslos von dem, was ich da tue, meine erste Band gemischt. Und es hat erstaunlich gut funktioniert, zumindest so, dass ich danach viele Jahre mit dieser Band immer noch weiter gearbeitet habe. Und so hat sich das halt immer und immer weiterentwickelt. Dann habe ich damals gedacht, okay, jetzt, du bist völlig ahnungslos, das musst du ändern. Und habe dann eine SAE-Ausbildung gemacht. Das war damals das Einzige, was man machen konnte, was nicht eine klassische Radio-Tonmeister-Ausbildung war. Was man quasi als wie eine Privatschule bezahlen konnte. Das habe ich gemacht. Darüber haben sich dann relativ schnell über die Kontakte da die ersten Jobs ergeben, sodass ich relativ früh angefangen habe, dann auch da in etwas hochwertigeren Produktionen zu arbeiten. Und irgendwann, das war so, es gab eine Zeit, da gab es einen totalen Hype mit Stummfilm und Live-Musik. Da wurde also ein Charlie Chaplin-Film gezeigt und darunter war ein echtes Orchester. Und da habe ich den Entschluss gefasst, verdammt nochmal, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, was die da machen. Die fiedeln da ein bisschen vor sich rum, aber du verstehst nichts von dem, was die da inhaltlich tun. Ich kann nicht mitsprechen. Und nicht mitsprechen finde ich immer blöd.
Hattest du aber die SAE-Ausbildung schon?
Da war die schon durch, die schon fertig. Da habe ich tatsächlich beschlossen, dann auch noch Musik zu studieren. Um mir da ein bisschen Know-how anzueignen, weil ich halt immer, wow, ich wollte Respekt. Immer was können, was andere Tontechniker nicht können, damit ich im Zweifel ein Add-on hatte, um mich besser teurer verkaufen zu können.
Ja. Was ja auch ein Teil so einer Tonmeistergeschichte ist, dass man ja letzten Endes auch nachweisen muss, dass man schon diese Instrumentkenntnisse hat. Und die hast du dir dann praktisch danach nochmal. Was hast du dann studiert?
Musikwissenschaften tatsächlich. Mhm. Und das war auch eine Herausforderung. Mhm. Jetzt habe ich das Glück, dass ich so ein... Ich habe so ein Skill, was mein Lernverhalten angeht. Mhm. Ich kann mir ganz schnell Informationen drauf schaffen und kann die aber genauso schnell wieder aus dem Speicher löschen.
Sehr gut.
Das ist, das hat mir schon...
Sind die dann komplett weg oder hast du einen Zwischenspeicher?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da ich nicht vorhabe, nochmal Musik aktiv auf der Bühne zu spielen, möchte ich das auch gar nicht rauskriegen. Das schlummert bestimmt irgendwo, aber die Hauptsachen sind erstmal so, dass ich kann mir das drauf schaffen und wenn es dann vorbei ist, lösche ich das wieder. Mhm. Dann ist das weitestgehend weg. Und das hat mir bei diesem Studium extrem geholfen, weil das schon sehr, sehr viel Information war und ich habe ja parallel immer noch gearbeitet. Ich musste ja irgendwie Geld verdienen, weil meine Eltern natürlich von diesem ganzen komischen Musik-Künstlerkram waren natürlich alles andere als begeistert und haben das jetzt auch nicht unterstützt in dem Sinne. Das heißt, ich war auf jeden Fall darauf angewiesen, mein eigenes Geld zu verdienen, um mir das alles finanzieren zu können. Und das hat mir sehr geholfen, das Studium irgendwie durchzuziehen und auch was so die Frage anging, Musikinstrumente spielen zu können. Grundsätzlich habe ich früher schon ein bisschen Klavier gespielt und so, ich habe schon Vorkenntnisse gehabt, aber das, was man da für so ein Studium dann brauchte, war jetzt ja doch irgendwie nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Und das hat minimaler Aufwand, maximaler Nutzen würde ich das nennen. Also es hat halt gereicht. Aber da ich ja eh nicht vorhatte, Musiker zu werden, war das völlig in Ordnung.
Kennst du zufällig Laia Gensch?
Ich und Namen, nein.
Das ist eine Pianistin, die jetzt in Köln lebt und während der Pandemie, das war eine meiner allerersten Erntehelfer-Folgen, gab es auch eine Folge mit ihr und ich finde sie einfach gnadenlos toll. Meine Tochter hat das Vergnügen gehabt, 3 Jahre lang Laia als Klavierlehrerin zu haben und Laia hat so einen fantastischen Ansatz im Endeffekt im Unterrichten nicht nur das Spielen zu lehren, sondern auch das Hören. Und das ist was, obwohl meine Tochter dann irgendwann aufgehört hat, weiter Klavier zu spielen, bin ich mir total sicher, dieser Einstieg damals in jungen Jahren war für sie wahnsinnig wichtig, weil die kann heute echt gut hören. Und das ist auch nicht selbstverständlich.
Das stimmt, das ist richtig, ja.
Was ich mir so ein bisschen angewöhne hier beim Erntehelfer ist zu fragen, wo und wann mein Gegenüber geboren wurde, weil das hilft den Leuten draußen so ein bisschen ein Bild zu kriegen. Du hast ja die 35 Jahre Arbeitserfahrung schon erwähnt. Wie ist es bei dir? Wo und wann wurdest du geboren?
Ich bin 1970 geboren.
Okay, und?
Hier in Deutschland.
Hier in Deutschland, ja. Doc, was haben wir verpasst? Was möchtest du hier noch loswerden?
Das ist eine spannende Frage. Was ich noch loswerden möchte, Michael. Ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen für die Branche, glaube ich. Super. Ich glaube, dass die Pandemie viel zerstört hat, was das Ansehen der Branche angeht. Viele sind abgewandert und das stellt uns vor Probleme, die wir heute haben, die vorher so in der Form nicht da waren. Und das ist ein guter Grund dafür, zum Beispiel so einem Verband wie dem ISTV beizutreten, weil es ganz, ganz viele Themen gibt, die angefasst werden müssen und verändert werden müssen, weil die Branche nicht so schlecht ist, wie sie oft dasteht. Die Gründe, warum die Leute die Branche verlassen haben, kann ich zwar teilweise nachvollziehen, aber ich finde, es ist wert, daran zu arbeiten, um die Bedingungen zu verbessern. Und dafür braucht es gute Verbandsarbeit mit guten politischen Kontakten, um da am Ball zu bleiben und nicht wieder jetzt, wo Jobs wieder da sind und alle im Moment, die noch übrig geblieben sind, gut zu tun haben, wieder in dieses Fahrwasser zu geraten, dass wir wieder dahin gleiten, wo wir vorher mal waren, sondern dass wir gelernt haben aus unseren Fehlern von vorher.
Mein letzter Termin hier im Rahmen von der Prolet & Sound wird mit Markus Pohl später das Gespräch sein, weil ich mir gesagt habe, das setze ich praktisch als Krone, als Abschluss von der ganzen Geschichte, weil ich kann da einen dicken Strich unter das machen, was du gerade gesagt hast, gerade auf Parteitage zu gehen, an Abgeordnete sich zu wenden und wirklich aktiv darauf hinzuweisen, wie die Gemengelage so ist bei denjenigen, die ja letzten Endes gar nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, sondern das Ganze ja die Basis ja bilden für das, was man braucht, damit Kunst und Kultur auch funktionieren kann. Da kümmern die sich ganz, ganz hervorragend drum.
Und wir müssen ein bisschen mehr open-minded werden, was so unsere Arbeitsbedingungen angeht. Ich glaube, dass wir relativ festgefahren sind in den Vorstellungen davon, wie das alles so zu funktionieren hat. Mhm. Das merkt man relativ deutlich, wenn der ISTV mit Vorschlägen kommt und sagt, okay, wir müssen das Thema angehen, das und das sind die Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ich finde, über viele Themen muss man tabuloser diskutieren, was die ganzen Pros und Kontras angeht und nicht grundsätzlich Dinge ausschließen, nur weil man es halt schon immer so gemacht hat. Wir haben den Vorteil, in einer Branche zu arbeiten, die gewohnt ist, total flexibel auf immer währende Unwegsamkeiten zu reagieren. Und das sollten wir auch in unserem eigenen Sinne nutzen.
Ja, gestern saß Timo Bittner hier, der ja ganz massiv an dieser Genossenschaftsidee arbeitet und ich finde, das ist ein unglaublich spannender Ansatz, mit dem ich ganz ehrlich mich viel zu wenig bisher beschäftigt habe und ich weiß nicht, hast du da schon was mitgekriegt von?
Nein, bisher noch nicht.
Okay. Ist auch ein sehr, sehr großes Thema, was es jetzt nicht, ist zu groß, um es jetzt hier anzuschneiden. Doc, recht herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und ich wünsche dir einen coolen Endspurt hier.
Danke. Es sind noch ein paar Stunden.
Bis dann.
Bis dann, mach's gut.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.